Ja, vielen Dank, liebe Band. Ich grüße euch ganz herzlich hier in der FEG. Mein Name ist Carsten Matusek, das habt ihr schon gehört. Ich war ja auch schon mal da. Und wie ich höre, warten auch gute Zeiten auf euch. Nicht, dass es gut ist, wenn Pastoren gehen, aber ihr kriegt Nachschub sozusagen. Und das freut mich für euch. Und dann wünsche ich euch, dass das einen guten, motivierten und gesegneten Start hat. Ja, den brauchen wir auch irgendwie, ne? Nach den ganzen Monaten muss sich auch eine Gemeinde wieder so zusammenfinden und irgendwie auch zusammensetzen und zusammen puzzeln. Das braucht ein bisschen Geduld und Zuversicht, aber in der wollen wir uns üben. Warum? Weil Jesus für Zuversicht steht und nichts anderes lassen wir an uns ran. Passend zu meiner schönen kleinen Einführung hier habe ich ein Thema mitgebracht. Ihr habt das schon vom Stefan gehört, das auch mit diesem Haus zu tun hat, in dem, wie das in der Bibel heißt, die Ehre Gottes wohnt. Aber das werde ich jetzt im Laufe der Predigt noch erklären, was ich damit meine, was ich mit diesem Thema überhaupt meine. Ich will erstmal mit meinem Zuhause anfangen. Also ein längst vergangenes Zuhause, da war ich nämlich Jugendlicher. Und mein Jugendzimmer war direkt unterm Dach. Und das fände ich, wenn ich das Fenster öffnete, dann war da eben das Dach. Und irgendwann merkte ich, da unter dem Dach tut sich was. Ich merkte das zuerst daran, dass da so Dreck auf meinem Fenstersims lag. Aber ich bekam Gesellschaft von Schwalben. Die bauten sich dann ein Nest. Ja, das habe ich mir interessiert angeguckt. Die waren auch recht zutraulich, also die ließen sich da nicht so von mir stören und geschweige denn abhalten. Aber auf jeden Fall waren sie irgendwann fertig und dann fand ich es immer ganz schön, aus dem Fenster zu schauen. Und sie flogen immer direkt an meiner Nase in ihr Nest rein. Also das sind ja wirkliche Künstler, die super fliegen können. Und noch schöner war es irgendwann, als die Jungen da waren. Ja, wir sehen jetzt auch ein Foto, ist das schon da? Da ist es. Ja, und die schauten immer sehr interessiert runter zu mir und ich zu ihnen. Und dann hatten wir immer so als Nachbarn einen kleinen Plausch miteinander. So, ne? Ja, die Nachbarn unter uns, die waren immer sehr gestört von dem ganzen Dreck, der da so runterrieselt, sagten, ich soll das im Herbst abreißen, aber es war mit mir natürlich nicht zu machen. Warum? Weil ich es irgendwie schön fand, dass ich Schwalben als Nachbarn hatte, die auch jeden Frühling zurückkamen. Und irgendwie berührte mich das, dass sie mir gegenüber so treu sind, ja, und immer wieder zurückkommen. Der Stefan hat den Predigttext von heute schon verlesen. Ich hoffe, du erinnerst dich noch. Psalm 84. Da ist ja auch am Anfang von den Schwalben die Rede. Sogar die Schwalben haben eine Wohnung gefunden bei dir, deine Altäre. Ja? Also man hat diesen Ort nicht versucht, künstlich sauber und steril zu halten, sondern selbst Schwalben durften da nisten und ihre Jungen großziehen. Ich nenne diese Predigt, basierend auf Psalm 84, wo die Sehnsucht nach Hause findet. Wo die Sehnsucht nach Hause findet. Und ich möchte, um dir diesen Psalm nochmal so der Spur nach in Erinnerung zu rufen, einige Sätze vorlesen aus diesem Psalm. Da heißt es, dass derjenige, der ihn geschrieben hat, schreibt: Meine ganze Liebe gehört deinem Haus. Ich möchte jetzt dort sein, in den Vorhöfen deines Tempels. Wie glücklich sind alle, die in deinem Haus bleiben dürfen. Ein Tag im Vorhof deines Tempels zählt mehr als sonst 1000. Ja, du hörst, es ist für den, der es geschrieben hat, aber stellvertretend auch für den Juden an sich ein Sehnsuchtsort. Der Tempel war ein Sehnsuchtsort für die Menschen dieser Zeit. Und jetzt kann man fragen, ja, was hat denn diesen Ort so sehnsuchtsvoll gemacht? Uns persönlich sagt das Bild des Tempels ja nicht mehr sehr viel, oder? Also wenn du so ein geübter Bibelleser bist, dann weißt du, dass da viel operiert wird mit dem Tempel und so. Aber wir haben heute Kirchen. oder Gemeindehäuser. Und das sind vor allen Dingen Versammlungsstätten. Aber ein Tempel ist qualitativ gesehen etwas anderes. Nämlich in einem Tempel wohnt Gott. Das unterscheidet ein Kirchgebäude von einem Tempel. In einem Tempel wohnt Gott. Und jetzt müssen wir mal fragen, warum war denn jetzt dem Juden der Tempel eigentlich so wichtig? Warum schaute er jedes Jahr neu und jahrhundertelang so erwartungsvoll an diesen Ort, wo der Tempel seinen Platz hatte? Ich will mal fragen, ist das vielleicht so eine grundsätzliche Neigung in uns? Ne, welche Neigung könnte das sein? Nämlich, dass wir so repräsentative, stattliche, religiöse Gebäude brauchen, um die eigene Pracht des Glaubens in Szene gesetzt zu sehen, oder scheinen uns religiöse Dinge, ne, auch ein Haus kann man ja anfassen, scheinen uns religiöse Dinge irgendwie handlicher zu sein, als das oft wenig handliche Vertrauen oder das wenig greifbare Vertrauen. Ja, das ist ja doch etwas, was sich mehr so in uns abspielt. So, warum war dem Juden der Tempel so wichtig? Nun sind das ja Orientalen gewesen und die Juden sind es ja bis heute. Denken diese Menschen dieser Region, so wie aufgeklärte Mitteleuropäer, so in Begriffen, Definitionen und Tabellen? Nein, tun sie nicht. Wir lieben das ja, damit unser Kopf die Klarheit findet, die er braucht, aber die sind anders unterwegs. Die sind vielmehr in Bildern und in Erfahrungen unterwegs. Sie brauchen immer etwas, was sie erzählen können, was sie plastisch darstellen können, auch in ihren Erfahrungen. Und ich will mal fragen, warum war der Tempel so außerordentlich schön? Warum war er so liebevoll und so wertvoll eingerichtet und geschmückt? Die Frage darf man stellen. Die darf man auch in Richtung eines Gemeindehauses stellen. Das gab es ja auch schon, dass Leute ihren Krempel, den sie zu Hause nicht mehr brauchen, in der Gemeinde abgestellt haben, so von wegen hier zum Wegschmeißen zu schade, aber in der Gemeinde findet es bestimmt noch seinen Platz, weil ich auch so dran hänge. Sollte jemand hier irgendwas abstellen, gleich wegschmeißen. Der Tempel war deswegen so schön eingerichtet und so wertvoll geschmückt, weil jeder, der dorthin ging, es leicht haben sollte zu verstehen, wie schön die Begegnung mit Gott ist und wie wertvoll die Zeit in der Nähe Gottes ist. Ja, das ist der einzige Grund. Bei Gott zu sein ist schön. Zeit mit ihm zu haben ist wertvoll. Deswegen war der Tempel so schön eingerichtet. Besonders wichtig war dem Juden der Tempel aber deswegen, oder er war der Zielpunkt seiner Hoffnung auf eine Begegnung mit Gott, der Zielpunkt seiner Sehnsucht, weil Gott dort ein Versprechen abgelegt hatte, im Tempel. Er hatte nämlich zugesagt, dort zu wohnen. Ja, das klingt erstmal recht harmlos und unaufgeregt, aber wenn du mir sagst, wo du wohnst, dann weiß ich, wo ich dich antreffen kann. Versteht ihr? Das ist ein Unterschied. Er wollte dort wohnen und das meint, er war dort wirklich anzutreffen. Das hat er versprochen. Ich lese das mal auch aus 1. Könige 9 und das hat er also unendlich oft versprochen im Alten Testament. Der Herr sagte zu König Salomo: Ich habe dein Gebet erhört. Ich habe diesen Tempel, den du gebaut hast, erwählt und zu einem Ort erklärt, an dem mein Name wohnt für alle Zeiten. Und mein Name meint mein Wesen, ich selbst. Ja, der Name ist Synonym für Gott. Meine Augen sind stets auf dieses Haus gerichtet. Dort ist mein ganzes Herz euch zugewandt. Jetzt können wir fragen, ja, also, lieber Gott im Himmel, brauchst du überhaupt eine Wohnung? Ne? Ist die nicht viel zu klein? Braucht Gott eine Adresse? Ja, du denkst schon das Richtige. Nein, er braucht keine Adresse, aber womöglich brauchst du eine Adresse, ja, von der du weißt, dass Gott dort für dich da ist. Und das ist meine tiefe Überzeugung und auch meine eigene Erfahrung geworden. Mein Glaube, unser Glaube braucht eine Wohnung, zu der er kommen kann, wo der Glaube hinkommen kann, um auszuruhen, um sicher zu sein, um versorgt zu sein, um da jemanden zu treffen. Kirchengebäude sind ja nicht gleich Tempel, und trotzdem ist das schon vergleichbar. Wir brauchen einen Ort, wo unsere Sehnsucht nach Gott sich mit seinem Versprechen trifft. Und der Tempel war dieser Ort, wo Sehnsucht und sein Versprechen sich treffen. Und deswegen war das für den Juden ein so überaus bedeutsamer, persönlich wichtiger Ort. Und mal anders gefragt, also du bist ja heute hier. Wir können uns alle nicht vorwerfen, wir würden ja nur noch aus Gewohnheit zur Gemeinde gehen. Also da haben die letzten Monate uns ja einen schönen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich nehme an, du bist heute nicht zuletzt da, deswegen hier, weil du irgendwie hier nach Gott Ausschau hältst. Weil du irgendwie berührt sein möchtest von seiner Nähe und von seinem Versprechen. Das ist ja erstmal schön und richtig. Also gut, dass du es machst. Wenn du es machst. Ich will nochmal diesen Vers 4 zitieren. Ja? Sogar die Vögel dürfen bei dir wohnen. Die Schwalben haben ihr Nest gebaut bei deinen Altären. Ich finde das irgendwie schön, dass auch diese gefiederten Freunde da bei Gott in die Nähe durften und dort zu Hause sein durften. Und vielleicht hat der Psalmschreiber das auch deswegen erwähnt, weil möchte diesen Tempel jetzt nicht zu muckelig darstellen, aber vielleicht war der Ort und die Erfahrungen dort, die Erfahrung, die man macht, wenn man irgendwie so in einem Nest ist. Ja? Man ist sicher, man ist versorgt, man erlebt Nestwärme, man ist nicht allein, ein sicherer Ort. Und der Tempel war definitiv ein Ort, wo auch die anderen Gläubigen waren, die genauso wie man selbst Gott vertrauen wollten. Und eben, es war auch Gott da. Und ich möchte jetzt hier mal einen Bogen schlagen zum Neuen Testament, denn diese Nestwärme, diese Begegnung auch mit anderen Menschen, die Gott vertrauen, die wird jetzt sozusagen im Neuen Testament aufgegriffen und die Gemeinschaft der Gläubigen wird der Tempel Gottes. Und das muss uns besonders in diesen fiesen Zeiten, durch die wir gehen, etwas sagen. Es wird uns im Grunde genommen zum Auftrag. Die Gemeinschaft der Gläubigen wird zum Tempel Gottes. Wir reden hier nicht über Gemeindehäuser, sondern die Gemeinschaft der Gläubigen. Epheser 2. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu seiner Familie. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und wird ein heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Und eine andere kurze Aussage von Petrus: Lasst euch selbst als lebendige Steine einfügen in das Haus, das von Gott selbst erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Und das ist ein Tempel. Ja? Lasst euch einfügen von Gott in das Haus, das Gott selbst immer noch dabei ist zu bauen und das vom Tempel, das vom Geist erfüllt ist, und das macht ihn zum Tempel. Gott ist da, in der Gemeinschaft. Also das Haus Gottes besteht heute aus einer tragfähigen, sicheren, wärmeschenkenden und versorgenden Gemeinschaft. Und das ist ein unverlierbarer Auftrag, den wir alle miteinander teilen, wenn wir Gemeinde Jesu sein wollen. Und wir wissen ja, dass uns die letzten Monate das alles nicht so leicht gemacht haben. Und wir wollen mit Zuversicht und Glauben auch in die kommenden Monate schauen. Aber diese Gemeinschaft der versammelten Gläubigen ist deswegen ein heiliger Ort, weil Gott darin aktiv wird. Er beauftragt jeden Einzelnen von uns, einander das zu geben, was er jedem im Bruchteil einer Sekunde komplett und für immer geben könnte. Ja? Das Gefühl von Geborgenheit, von Verständnis, von Ermutigung. Das könnte er jedem mir in einer Sekunde komplett geben und ich wäre für immer versorgt. Und er sagt, nein, gebt euch das gegenseitig. Und das gestaltet diesen heiligen Ort, in dem Gott gegenwärtig ist. Ja, und wir lernen es wieder neu, uns in diesem Auftrag zu üben. Wir tasten uns heran, langsam, aber wir machen damit natürlich Fortsetzung, oder? Gut. Ich möchte jetzt nochmal einsteigen in einen besonderen Begriff. Ich bin bei der Lektüre eines Buches von Jürgen Moltmann wieder neu drauf gestoßen und ich fand das ganz spannend. Also Jürgen Moltmann ist ein ganz großer Theologe, ein überwältigender Dogmatiker. Und er beschreibt in einem seiner Bücher die unverzichtbare Hoffnung, die das Judentum miteinander teilt. Und zwar ist das die Hoffnung der Shechina. Ich frage mal, wer kennt diesen Begriff? Hat ihn schon mal gehört? Oh, okay, einer. Macht nichts. Für die Juden ist das aber ein ganz großer Begriff. Ich beschreibe mal, was gemeint ist. Also das Wort, der Wortstamm Shechina leitet sich ab vom hebräischen Wohnen und Zelten. Und das war eigentlich identisch, ne? Man wohnte damals oft in Zelten. Und du erinnerst dich vielleicht, ich habe das aus 1. Könige vorgelesen, dass Gott sagt, ich will in diesem Haus wohnen. Oder das Zelt der Begegnung, ich will in dieser Stätte, der Stiftshütte, zelten und darin meine Adresse haben. So, Shechina heißt wohnen, zelten. Und die Shechina ist dieser Ort, wo Gott wohnt, die Shechina, ja, der Ort, wo Gott wohnt. Und jetzt denkst du dir, ja, schön, also, aber Gott ist ja eigentlich überall. Ich möchte dich bitten, hier zu unterscheiden. Und die Juden unterscheiden das auch. Wir könnten denken, Gott ist ja an jedem Ort sowieso, aber das stimmt nicht ganz. Wir verpacken das manchmal und haken das damit ab mit dem Begriff Allgegenwart Gottes, aber das reduziert das Versprechen Gottes. Warum? Die Shechina Gottes ist zu unterscheiden von einer allgemeinen Gegenwart und einer verheißenen und sehr speziellen Gegenwart. Der jüdische Philosoph Franz Rosenzweig hat das selbst mal genannt, die Selbstunterscheidung Gottes, wenn er über die Einwohnung Gottes im Tempel spricht. Er meint damit, ja, Gott ist gegenwärtig im Himmel und dort thront er. Aber er ist im Tempel da und dort wohnt er. Ja? Zwischen Thronen und Regieren und Wohnen und Dasein unterscheiden die Juden. Und deswegen beanspruchen die Juden den Tempel als Ort der Sehnsucht, weil Gott dort ganz anders da war als im Rest der Welt. Ja, das ist eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Qualität von Gegenwart. Es kommt dann aber zu einer traurigen Erfahrung, weil Israel ins Exil geht. Ja? Dieses Volk war in einer so penetranten Weise untreu, dass es nicht hat gut gehen können. Und dann kommen die Babylonier, erobern dieses Land, erobern Jerusalem, zerstören den Tempel und das Volk wird in die Fremde abgeführt. So, und jetzt das Heiligtum, das Ein und Alles, das, woran der Jude sein Herz hing, war der Tempel, weil Gott da war. So, jetzt ist der Tempel platt. Ja, was passiert jetzt? Ich lese mal einen etwas ungewöhnlichen Text aus Hesekiel 11. Dann hoben die Cherubim, und das sind also die allerhöchsten Engelwesen, Sie erhoben ihre Flügel, die Herrlichkeit des Gottes Israels war über ihnen. Die Herrlichkeit Jahwes stieg empor, weg aus der Stadt, und sie blieb stehen auf dem Berg im Osten der Stadt. Der Geist hob mich empor und brachte mich nach Chaldea zu den Verbannten ins Exil, in der Vision im Gottesgeist. Ich kann das alles nur sehr verkürzt darstellen, aber die Juden sind im Exil, die Schechina verlässt den Tempel, ja, geht raus aus dieser Stadt und jetzt sind die Juden im Exil. Ich meine, wir teilen eine ähnliche Erfahrung. Ja? Wir sind ja auch irgendwie im Exil. Ne? Da, wo wir eigentlich uns treffen wollen, da können wir nicht hin. Wir sind alle auf Abstand geimpft. Und zu dem äußeren Abstand kommt dann irgendwann auch so ein innerer Abstand. Ne? Ist mir das alles noch so wichtig? Sind mir die Dinge noch so vertraut? Geschweige denn die Menschen? Alles nicht so schön. Aber für den Juden entstand die Frage, wo denn jetzt Gott zu finden ist. Der Tempel war es ja nicht mehr. Und so begann sich heimlich, still und leise eine Hoffnung zu entwickeln, die sich zunächst mal als vorsichtige Frage äußerte. Nämlich, wird der Name Gottes oder Begriff für die Gegenwart Gottes ist auch die Herrlichkeit Gottes, wird die Herrlichkeit Gottes mitgehen ins Exil? Ja? In diese blöde Erfahrung. Und das Judentum entdeckte das für sich. Gott ist ja eh immer ein Gott gewesen, der gerne mit unterwegs ist. Wir denken an die Wüstendurchquerung in der Feuersäule. Das war auch eine Schechina, aber eine vorläufige, beziehungsweise das war nicht diese zugesagte Gegenwart, sondern eine Vergewisserung. Habt nicht so viel Angst, aber die Schechina war nochmal, ich bin da zu Hause für euch. So, und das Judentum bekannte diese Hoffnung und der Theologe Jürgen Moltmann tut es auch. Und ich zitiere ihn einmal aus einer seiner Dogmatiken. Die Schechina wird zum göttlichen Leidensgefährten Israels. Daraus entsteht die Erwartung, dass die Schechina im Exil zusammen mit dem Volk aus der Fremde nach Jerusalem zurückkehren wird. Wenn Gott sein Volk erlöst und heimführt, wird auch seine mitwandernde Schechina von ihrer Irrfahrt erlöst werden und heimkehren. Ja, also die Juden vergewisserten sich in dieser Hoffnung, Gott ist sogar jetzt mit uns im Exil und legt seinen heiligen Namen, seine Gegenwart auf unser manchmal so trauriges und entfremdetes Leben. Er identifiziert sich mit dem Schicksal seiner Leute und das ist tröstlich. Weil, also ich erlebe das so, du womöglich auch, dass das, was hier wir miteinander teilen in den letzten anderthalb Jahren, schon auch Exil ist. Ja? Also er geht mit in deine persönlich erlittene Ahnungslosigkeit. Er geht mit in deine Erfahrung von Entfremdung. Er geht mit in deinen, darf ich sagen, ermüdeten Glauben. Er geht mit in das Exil der Unverbundenheit. Und hier möchte ich nochmal das Neue Testament anklingen lassen, weil das mit der Schechina, das bleibt im Grunde genommen kein alttestamentliches Konzept. Das ist im höchsten Maße neutestamentlich. Und hier möchte ich nochmal erinnern an diese Selbstunterscheidung Gottes, die man uns empfiehlt. Diese Selbstunterscheidung Gottes wird nämlich im Neuen Testament nicht nur aktualisiert, sondern in höchstem Maße intensiviert. Ja, wie denn? In Jesus. Ich lese das mal aus Johannes 1. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und wohnte unter uns. Da steht wörtlich, zeltete unter uns als Hinweis. Das Zelt der Begegnung, ja, die Stiftshütte. Er wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Und
das ist Tempelsprache. Ja? Hier wird dem theologisch gebildeten Juden gesagt, hey, jetzt musst du aufpassen. Ne? Gott kommt. Also es ist dieser Jesus, der mit uns in unser vom Exil geprägten Leben geht, der in unsere entfremdeten Erfahrungen hineinkommt und sie mitmacht. Und es ist nicht nur Jesus, der das mitgeht und mitmacht, also der dein Leben mitmacht, sondern der auch sein Leben in dir lebt. Und wie ein Tempel dich mit seiner Gegenwart stärkt und ehrt und in dir sein Leben lebt. Und das tröstet mich persönlich immer wieder, wenn ich mich so unverbunden fühle oder das Gefühl habe, wo komme ich denn jetzt irgendwie an eine gute Erfahrung? Und dann denke ich und sage oft, Jesus, lebe dein Leben in mir. Er ist dieser Ort, wo Gott sein Versprechen hält, dass er mit uns ist. Und das sagt er auch dir zu. Also es ist so, als würde er es dir persönlich sagen, in die schwierigen Zeiten deiner Vergangenheit und in das Ungewisse deiner Zukunft lege ich meine Zusage, ich bin da für dich. Und in die Fülle deiner Aufgaben und in die Leere deiner Geschäftigkeit lege ich meine Zusage, ich bin da für dich. Und in das Gelingen deiner Begegnungen und in das Gelingen deiner Gespräche und in die Langeweile und Spurlosigkeit deiner Gebete lege ich meine Zusage, ich bin da. Jesus geht auch mit in dein Exil und hält sein Versprechen, ich bin da für dich. Ja, Psalm 84, die Schwalbe, sogar die Schwalbe hat ein Nest gefunden. Und also ich kann mich ja an diesen Bildern auch immer schön freuen und finde, das ist auch so schön formuliert, so ein Ort der Nähe, ein Ort der Versorgung, ein Ort der Wärme, ein sicherer Ort, wo ich nicht alleine bin. Und wir haben diesen Ort gemeinsam geschenkt bekommen. Wir sind auch beauftragt und vielleicht neu beauftragt, diesen heilenden und heilsamen Ort der Gemeinde ist, der die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Und wir wollen Gemeinde nicht mit einem Ort verwechseln. Ihr seid die Gemeinde, nicht das Haus hier. Wir wollen diesen Ort gestalten. Ich habe in der Vorbereitung ein schönes Zitat gefunden, keine Ahnung von wem. Jedenfalls, da sagt jemand, ich suchte meine Seele und konnte sie nicht finden. Ich suchte Gott, doch ich konnte nicht zu ihm gehen. Ich suchte meinen Bruder und ich fand drei, die mich verstehen. Ja? Ich suchte meine Seele, ich fand sie nicht. Ich suchte Gott, ich konnte nicht zu ihm gehen. Ich suchte meinen Bruder und ich fand drei, die mich verstehen. Die Gemeinschaft, die wir miteinander teilen, ist der Ort der Gottesbegegnung, ist der heilsame, versorgende, stärkende, sicherheitgebende und schöne Ort. Und gestaltet wird er durch dich. Deswegen ist dein Beitrag so entscheidend, dass das hier ein Ort ist, wo ja, eine Adresse herrscht, wo jemand da ist, den man erfahren kann. Auch gerade für die, die sich irgendwie aus dem Nest gefallen fühlen. Von denen gibt es Hunderttausende in unserer Stadt. Ne? Wäre doch schön, wenn sie hier einen sicheren Ort des Zuhauses finden. Ich schließe und wünsche euch als Gemeinde einen guten, fröhlichen, begegnungsreichen Sommer, dass ihr diesen Ort hier weiterhin stark erhaltet und lebendig macht. Und dass Jesus euch lebendig macht, das wünsche ich euch. Amen.
Ich möchte noch mit ein paar Minuten der Stille dieser Predigt noch ein bisschen nachhängen und eigene Gedanken machen, vielleicht Notizen, wenn man sie gemacht hat, nochmal überfliegen. Und wir werden dann hier mit einer Gebetsgemeinschaft schließen. Dafür habe ich Leute schon gebeten, dass wir uns hier versammeln, und dann schließen wir diese Phase ab. Wir haben jetzt einen Moment der Stille.